Missionar, der ist unterwegs in der Wüste. Wie er da so vor sich hin trauend und durch die Wüste geht, da merkt er plötzlich, dass zwei Löwen auf ihn zugerannt kommen. Und die sehen etwas hungrig aus und er kriegt das mit der Angst zu tun und er betet zum Herrn: Herr, bekehre bitte die beiden Löwen. Schlagartig bleiben die Löwen stehen, legen ihre Vordertatzen zusammen und beten: Komm, Herr Jesus, sei du unser Gast und segne, was du uns beschert hast. Liebe Freunde, unser Freund, der Mose, der ist in der Wüste gelandet. Der Mose, der musste 40 Jahre in die Wüste. Er war dort ganz brav und bürgerlich inzwischen geworden. Ihr kennt die Geschichte von gestern noch. Er hatte einen Ägypter erschlagen, weil er gleich mal einen auf Revoluzzer machen wollte. Er wollte gleich das Volk Israel mit einem Schlag befreien. Und nun 40 Jahre ab in die Wüste. Aus dem Revolutionär, aus dem politischen Gegner und Totschläger wird ein friedlicher Schafzüchter. Inzwischen sind 40 Jahre vergangen und aus dem zornigen jungen Mann, der leidenschaftlich für die Freiheit kämpfte, ist ein sesshafter Bürger geworden, der seine Ruhe haben will. Also Mose hat inzwischen geheiratet, er hat einen großen Sohn, er hat die Filzpantoffel an den Füßen, den Gartenzwerg auf dem Blumenbeet, sein Bier im Kühlschrank. Mit seiner politischen Karriere, da war es natürlich Essig. Er hat sich ins Privatleben zurückgezogen. Und außer einer Runde, Mensch, ärgere dich nicht, mit seinem Sohn, seiner Frau und Schwiegervater spielt sich bei ihm nichts mehr ab. Mose steht auf dem Abstellgleis. Und der ihn dahin befördert hat, ist Gott höchstpersönlich. Zum Dampf ablassen, damit dieser Hitzkopf endlich sich mal abkühlt, der anderen den Kopf abhaut, soll jetzt mal einen kühlen Kopf bekommen. 40 Jahre Abstellgleis, das muss man sich mal vorstellen, für einen Mann wie dem Mose. Er war ja einer der bedeutendsten und einer der begabtesten Männer der damaligen Zeit. Dieser Mose, der die besten Jahre seines Lebens in der Wüste vergeuden muss. Und bei so einer Wüste, da kriegst du natürlich dann einen ganz engen Horizont. 40 Jahre lang Schafe hüten, erwartet man dann halt nichts mehr vom Leben. Er hatte eigentlich schon mit seinem Leben so gut wie abgeschlossen. Keine Pläne mehr gemacht, keine Perspektiven mehr für sich. 40 Jahre der gleiche Trott. Und gerade da, als er nichts mehr erwartet vom Leben, da holt ihn Gott aus der Versenkung wieder hoch, da zerrt ihn Gott wieder ans Licht der Weltgeschichte. Der Tag, da geht los wie jeder andere. Aufstehen, frühstücken, ein routiniertes Winke-Winke und Küsschen zur Frau. Vor sich hat er einen langen Arbeitstag, hinter sich trottet die Schafherde seines Schwiegervaters. Unterm Arm hat er den Frühstücksbeutel, Hammelkotelett natürlich und Ziegenkäse. Und das 40 Jahre lang Hammelkotelett und Ziegenkäse. Und da plötzlich an diesem Tag, da passiert etwas Neues, etwas Erstaunliches, etwas Außergewöhnliches, etwas Sensationelles, was Mose noch nie gesehen hat. Als er den Berg Sinai kommt, da sieht er einen Dornenbusch und der brennt lichterloh und der brennt, aber er verbrennt nicht. Mose sagt sich, das kriegst du nicht rein in den Kopf. Das musst du dir mal angucken. Und er läuft hin, aus purer Neugier geht er näher ran. Er leistet sich einen Abstecher von seinem gewohnten Weg, er schert aus und da passiert es. Ihm begegnet Gott. Das war nur das Letzte, was er gesucht hatte. Gott hat er nicht gesucht, er war auf der Suche nach Grünfutter. Und der brennende Dornbusch, ein Busch, der brennt ohne zu verbrennen, das ist für ihn weiter nichts als eine Kuriosität am Wegrand. Genauso wie für viele heute die Christen sowas Kurioses sind am Wegrand, wo man mal reinschaut, wo man vorbeischaut, was denn das ist, was da stirbt, aber doch nicht ganz ausstirbt, wo man reinschauen muss, was da los ist. Eigentlich sind ja die Christen schon längst tot gesagt, aber man muss ja doch mal nachgucken, warum sie denn doch noch leben, warum es sie doch noch gibt. Warum sind sie denn nur immer noch da, die Christen? Mal sehen, was steckt da eigentlich dahinter? Liebe Freunde, Gott steckt dahinter. Deshalb gibt es heute noch die Christen. Weil Jesus lebt, deshalb sterben die Christen nicht aus. Auch wenn sie so oft tot prophezeit wurden, weil sie so oft tot gewünscht wurden, weil sie wissenschaftlich schon für tot erklärt worden sind und hingestellt worden sind. Die Christen sterben nicht, auch wenn es jetzt in Deutschland mit den Zahlen zurückgeht, wenn es Kirchenaustritte in den Freikirchen wie in den Landeskirchen gibt. Diese Hoffnung habe ich und dieses Vertrauen habe ich, dass Gott uns hinüberrettet und dass wir noch mehr auch dazugewinnen zu seiner Gemeinde. So viel Verstand der Schafhirte Mose auch von der Wissenschaft, dass ein Busch, der brennt, eigentlich verbrennen müsste. Also sieht er sich den Busch, der nicht verbrennt, genauer an. Er klopft mal auf den Busch. Was steckt da eigentlich dahinter? Natürlich Gott. Wäre Mose stur seinen ausgetrampelten Pfad weitergelaufen, den er jeden Tag gelaufen ist, wäre er weitergetrottet, er wäre voll an Gott vorbeigelaufen. So wie du heute Abend auch, wenn du deinen gewohnten Weg weiterläufst, an Gott vorbeilaufen kannst, ohne mitzukriegen, dass Gott von dir etwas will. Der Mose hat den Abstecher gewagt. Er schert aus, er verlässt den vorschriftsmäßigen Weg, er überwindet seine Vorurteile. Der Mose, der wäre auf seinem Abstellgleis weitergefahren, wenn er nicht mal diesen Abstecher zum Dornbusch gewagt hätte. Denn die Begegnung am Dornbusch, das ist die Station, wo Gott den Mose vom Abstellgleis runterholt, wo Gott ihn auf die Hauptstrecke setzt, und das ist die Hauptstrecke Richtung Hauptstadt des Pharao. Dort wird Mose jetzt mit Volldampf hingeschickt. Jetzt beginnt ein neues Leben. Jetzt kriegt er die eigentliche Lebensaufgabe, die für ihn zugedacht war. Gott, der hat den Mose in diesen 40 Jahren nicht vergessen. Er hat mit ihm noch sehr viel vor. Dich hat Gott auch nicht vergessen, auch wenn du manchmal in deinem Leben das Gefühl haben könntest, du bist auf dem Abstellgleis. Auch wenn dir manchmal danach ist, dass du keine Zukunft hast, dass du keine Perspektiven mehr hast. Vertraue doch darauf, dass Gott dich nicht vergessen hat, dass er mit deinem Leben noch etwas vorhat. Vielleicht hat Gott dich auch tatsächlich auf den Abstellgleis geschoben. Vielleicht hast du wie Mose ihm im Plan rumgepfuscht und bist deine eigenen Wege gegangen, dass du erstmal lernen musst, stille zu werden. Dass du vielleicht erstmal lernen musst, ruhig zu werden und darauf zu hören, was Gott von dir und deinem Leben möchte. Denn Gott hat auch einen Plan für dich und für dein Leben. Vielleicht ist auch diese Predigt, dieser Abend heute hier, die Stelle, wo in deinem Leben eine Weiche gestellt wird. Wo du vom Abstellgleis wieder runterkommst. Wo du in die Fahrspur von Gott hineinkommst. Wo du wieder zur Hauptsache kommst, nämlich dazu für den Dienst an Gott, für Gott. Ich sage dir, Jesus hat eigentlich die Weiche für dich schon gestellt. Folge ihm und dann erfährst du, dass er ein neues Leben für dich bereit hat. Der Mose, der hatte mit dem Leben schon praktisch abgeschlossen. Der machte, wie gesagt, schon lange keine Pläne mehr. Der Hitzkopf, der brannte darauf, Unterdrücker kalt zu machen. Aber Gott hatte ihn auf Eis gelegt. Und jetzt nach 40 Jahren Eiszeit, da stellt sich Gott ihm mit seinem Feuer der Liebe entgegen und taut ihn wieder auf. Mose sieht den brennenden Dornbusch und das Unheimliche und Unbegreifliche des Feuers, das Symbol der Erscheinung Gottes. 2. Mose 3, Vers 4 steht, da rief Gott ihn aus dem Busch und sprach, Mose. Mose bleibt wie angewurzelt stehen. Er ist weit weg von zu Hause in der gottverlassenen Gegend. Er ist der Einsamkeit am Berg Sinai und um ihn herum weiter nichts als Wüste, Sand und dämliche Schafe. Da ruft ihn plötzlich jemand mit seinem Namen. Mose erschrickt, hier ist einer, der mich kennt. So ist das schon manchen gegangen, der weit weg von zu Hause gewesen ist und sich in die Kirche verirrt hat. Und da sitzt er plötzlich zwischen lauter fremden Menschen und merkt plötzlich, dass er von Gott angesprochen wird. In der Gegend, wo ihn eigentlich keiner kennt. Wo er plötzlich merkt, hier geht's doch um mich. Hier bin ich doch gemeint, ich ganz persönlich. Die Leute, die um mich herum sitzen, die um mich herum wohnen, die kenne ich nicht, aber ich merke plötzlich, da kennt jemand mich, der meine Vergangenheit weiß, der meine Situation kennt, der meine Zukunft kennt. Er kennt mich, er hat mich lieb. Da rief Gott aus dem Busch und sprach Mose, einer, der mich mit dem Namen kennt. Und der Mose antwortet, hier bin ich. Und das ist die Antwort, die Gott von einem jeden Menschen erwartet, den er ruft. Weißt du, es ist völlig egal, wie dein Leben bisher ausgesehen hat. Wenn Gott dich ruft, dann kannst du sagen, hier bin ich. Es ist egal, was du hinter dir hast, ob du einen Mord hinter dir hast oder ob du vielleicht eine Abtreibung hinter dir hast. Du kannst bei Gott sagen, wenn er dich ruft, hier bin ich. Er will dir vergeben. Er will dir deine Albträume nehmen, die du seitdem hast. Und es ist egal, ob du zig Jahre ohne Gott gelebt hast, ob du vielleicht sogar als Atheist erzogen worden bist. Es ist egal, in welches wüste Leben du bisher geführt hast, Gott will mit dir neu anfangen. Heute ruft er dich. Komm raus aus deinem wüsten Leben, das du vielleicht bisher geführt hast. Und da kann Gott ganz unterschiedlich rufen. Durch die Bibel, durch eine Predigt, durch Bilder. Ich erinnere mich an Zinzendorf, diesen großen Erweckungsprediger, der durch ein Bild zum Glauben gekommen ist, durch ein Gemälde, wo drunter stand, der Gekreuzigte war abgebildet und drunter stand, das tat ich für dich, was tust du für mich? Und dieser eine Satz und dieses Bild, das wird für den Zinzendorf zur Lebenswende. oder dass Gott Menschen durchs Leid ruft. Ich habe gelesen von dem Jugendpfarrer Wilhelm Busch, der einen Kumpel, der im Bergwerk verunglückt war und seit diesem Unglück im Rollstuhl sitzt, den besucht. Und wie er zu diesem Kumpel hinkommt, da sagt dieser Kumpel mit fröhlichem Gesicht, der im Rollstuhl sitzt und sein Leben lang dort weiter sitzen wird: Herr Pfarrer, lieber im Rollstuhl in den Himmel als zu Fuß in die Hölle. Das hat nicht der Pfarrer zu dem Mann im Rollstuhl gesagt, das hat dieser Mann selber gesagt. Lieber im Rollstuhl in den Himmel als zu Fuß in die Hölle. Und er macht damit deutlich, was ihm es wert gewesen ist, dass Jesus ihn durch Leid gerufen hat. Oder dass Gott dich ruft durch eine Bewahrung. Wenn du mit dem Auto unterwegs bist und du bist von einem schweren Unfall bewahrt worden, da hat er seine Hand dazwischen gehalten und hat seine Engel geschickt. Ich habe einen Freund, der ist durch Nachdenken, der ist so gescheit, dass ich nur vor Ehrfurcht erblassen kann. Der ist durch Nachdenken zum Glauben gekommen. Der hat sein Abi mit 1 gemacht, ohne groß üben zu müssen. Und dann hat er nachgedacht und hat gedacht, das kann doch alles nicht einfach so Zufall sein, dass mein menschlicher Körper so funktioniert, dass diese Welt so funktioniert. Und ist dann drauf gekommen, dass das ja eigentlich eine Intelligenz dahinter stecken muss, und ist auf Gott gestoßen und ist Christ geworden und hat seinen in der DDR damals raren Physikplatz abgegeben und hat Theologie studiert. Infos über den Glauben machen uns nicht zum Christen. Sondern wenn Gott ruft, dann können wir sagen, hier bin ich, Herr. Nimm mich so, wie ich bin. Wenn Gott seine Kinder ruft, dann erwartet er natürlich auch eine Antwort. Der Mose antwortet. Gott praktiziert nicht die Erziehungsmethoden mancher Eltern, die ich so beobachte. Wenn ich mein Kind rufe und es kommt nicht, ist es auch okay. Und wenn ich mein Kind rufe und es antwortet nicht, ist es auch okay. Gott erwartet eine Antwort von dir. Du kannst mit deinen Versteckspielen aufhören. Du kannst deine Vorurteile aufgeben, dein bisheriges Leben aufgeben. Du kannst ein neues anfangen. Du kannst deine Schuld abgeben. Du kannst kommen, so wie du bist. Wisst ihr, ich habe mal gelesen von einem Maler, der hatte in London einen ganz großen Auftrag, er sollte ein großes Bild malen für eine Kirche. Und das Bild, das war fast fertig, es gab aber in diesem Bild noch einen Flecken. Und dafür brauchte er noch ein Modell. Er sollte das Bild malen vom verlorenen Sohn, wie der verlorene Sohn gerade nach Hause kommt. Und der Flecken, das war der verlorene Sohn, der ihm noch fehlte. Er hatte noch kein Modell gefunden. Und so ging er durch die Slums von London und schaute sich um, und da sah er am Zaun zusammengehockt einen jungen Mann, völlig vergammelt, völlig verwahrlost. Da dachte er sich, so kann der verlorene Sohn ausgesehen haben, der in der Fremde war, der sein Leben durchgebracht hat, das Geld durchgebracht hat, der völlig am Boden war und dann nach Hause kommt. Dann will er diesen jungen Mann ansprechen, aber der reagiert überhaupt nicht. Fertig mit der Welt, kaputt. Dann spricht er ihn wieder an und sagt, ich habe für Sie ein Angebot, Ihr Leben kann anders werden, ich habe für Sie eine Arbeit. Und da hält er ihm ein Goldstück unter die Nase, und da schaut dieser Mann zum ersten Mal hoch. Und dann erklärt er ihm, was er mit ihm vorhat. Kommen Sie in mein Atelier. Ich möchte Sie malen. Kommen Sie bitte so, wie Sie sind. Und Sie bekommen jetzt eine Goldtaler. Und wenn Sie dann kommen, bekommen Sie noch 5 dazu. Und dann gibt er ihm diesen Vorschuss von diesem einen Goldtaler und sagt, ich habe aber eine Bedingung. Kommen Sie so, wie Sie sind. Zum ausgemachten Zeitpunkt bereitet der Maler sein Atelier vor. Das fast fertige Bild, das steht auf der Staffelei. Die Zeit rückt dran und es klingelt. Und draußen steht ein Mann, und da sagt dieser Maler, also wissen Sie, ich habe keine Zeit für Sie. Er sieht gut aus, gut angezogen. Ich habe jetzt Besuch und ich kriege jetzt jemanden, ich habe eine ganz wichtige Arbeit vor. Ich muss mein großes Werk von diesem Jahr, das muss ich jetzt zu Ende bringen. Verstehen Sie das bitte, kommen Sie bitte andermal wieder. Er sagt, der Mann, was wollen Sie denn? Sie haben mich doch bestellt. Nein, ich habe Sie nicht bestellt. Ein anderes jetzt bestellt. Bis er dann mitkriegt, als dieser junge Mann die Visitenkarte ihm zeigt, die er ihm gegeben hat, dass es der ist, den er am Straßenrand aufgelesen hatte. Er hat ihm gesagt, komme wie du bist. Und er hat diesen Goldstück hat er benutzt, um sich zu reinigen, um sich neu einzukleiden, um zum Friseur zu gehen. Er konnte ihn so nicht gebrauchen. Gott sagt zu dir, komm so wie du bist. Du musst nicht erst irgendwelche geistlichen Klimmzüge machen, um besonders gut drauf zu sein. Du musst auch nicht erst ein guter Kerl werden, sondern du kannst so kommen, wie du bist. So fängt Glauben an. Glauben heißt nicht, dass ich alles, was mit Gott zusammenhängt, sofort begreife, schon verstanden haben muss. Glauben heißt, dass ich einfach gehorche, dass ich dem Ruf Gottes gehorche. Mose, da kannst du deinen eigenen Namen einsetzen. Dann kannst du sagen, hier bin ich. Steht dir zur Verfügung. Da Mose hatte auch keine Ahnung, was ihm bevorstand. Er weiß auch nicht, wo es lang geht. Er weiß nur, hier geht's um mich, ich bin gemeint. Da sprach Gott, tritt näher, zieh deine Schuhe von den Füßen, denn der Ort, auf den du stehst, ist heiliges Land. Wenn du Gott begegnest, da kannst du nicht gemächlich weiterlaufen, wie bisher, da hebt es dich aus deinen Latschen, da stehst du plötzlich auf einem ganz neuen Standpunkt. Als der Mose so die Gegenwart von Gott erfährt, verhüllt er sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Die Respektlosigkeit und die Kumpelhaftigkeit, mit der manche Leute mit Gott umspringen, die zeigt nur, dass die Leute oftmals gar nicht wissen, wer Gott und was Gott eigentlich ist. Und die Rede, die dann oftmals verwendet wird vom lieben Gott, die ist auch schon verdächtig, denn den lieben Gott, den gibt es überhaupt nicht. Es gibt nur einen Gott der Liebe. Der liebe Gott, das ist vielleicht ein Opa auf der Wolke 7, der Pantoffeln anhat. Und für manche ist Gott nur eine Abkürzung, guter Opa, total taub. Und das ist so eine lässige Umgang mit Gott, den die Bibel überhaupt nicht kennt. Als Mose zum ersten Mal im Leben Gott wirklich erlebt, da erschrickt er, genau wie der Fischer Petrus im Boot damals erschrocken ist, als er Jesus wirklich erlebt hat. Wir finden das meistens nicht so erschreckend, sondern wir finden es manchmal eher schön. Das war eine schöne Predigt, das war eine schöne Abendmahlsfeier, das war ein schöner Gottesdienst. Freunde, solange eine Predigt nur schön ist, ist sie nichts wert. Ich möchte hier jedenfalls heute und in diesen Tagen keine schönen Predigten halten. Das, was ich möchte, ist, dass du erkennst, dass wir Grund dazu haben, vor dem lebendigen Gott zu erschrecken. Dass wir Sehnsucht bekommen nach Vergebung, Sehnsucht nach einem Leben mit dem lebendigen Gott. Ich möchte, dass du dich bekehrst, dass die Jesus-Tändelei aufhört, das Wochenend wohl viel Christentum oder vielleicht das Missio-Camp wohl viel Christentum, was dann, wenn du im Alltag bist, dir überhaupt nichts mehr bringt, was in deinem Alltag gar keine Realität mehr hat, wo dann Jesus in die Ecke gestellt wird und vielleicht beim nächsten Missio-Camp wieder ausgegraben wird. Ich will, wenn ich hier stehe, dass du dich bekehrst, dass du einen anderen Weg gehst, dass du mit Gott in Zukunft gehst, bis in deinen Alltag hinein, dass du diese Hilfe erfährst, dass du sagen kannst, hier bin ich. Ich leide darunter, dass manche Veranstaltungen in den christlichen Gemeinden einfach nur noch zum Happening werden, dass alle high sind und sich immer weniger Leute für ein Leben mit Jesus entscheiden. Du missverstehst die ganze Sache, wenn du nicht verstehst, dass Gott etwas von dir will, nämlich eine Entscheidung. Gott stellt sich dem Mose vor mit den folgenden Worten. Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Wir alle kennen Gott zunächst erstmal nur als Gott der Väter. Ich bin Christ geworden mit 14 Jahren, das war nicht selbstverständlich, weil mein Vater SED-Genosse war und meine Mutter ging ab und zu zur Kirche, es hätte können auch anders kommen. Aber ich bin deshalb Christ geworden, weil ich in der christlichen Jugendarbeit, nachdem ich alle meine Lebenskonzepte, die mir vorgelebt wurden, abgelehnt hatte, das Lebenskonzept der Eltern, das der Lehrer, das der Gesellschaft sowieso, weil ich dort Menschen getroffen habe, wo ich gesagt habe, so oder ähnlich könnte mein Leben mal aussehen. Dort habe ich Väter im Glauben getroffen, wo ich gemerkt habe, da ist Leben drin, so möchte mein Leben auch mal sein. Wir kennen also erstmal nur den Glauben der anderen. Aber das Wissen, dass andere an Gott glauben und dass es Gott gibt, das macht mich ja noch nicht zu einem Christen. Auch wenn wir den Glauben als Kinder von unseren Eltern bekommen haben, mit auf den Weg bekommen haben, dann heißt das noch lange nicht, dass wir diesen Glauben auch haben. Denn Gott, der hat ja, es gibt so einen schönen Spruch, der hat nur Kinder und keine Enkel. Also jeder, der christliche Eltern hat, da muss irgendwann auch mal sagen, Gott ist für mich persönlich am Kreuz gestorben. Gott ist für mich persönlich da und er liebt mich. Dann musst du sagen, auch wenn du getauft bist, hier bin ich Herr. Dieser Gott ist auch mein Gott. Irgendwann muss es sozusagen mal schnappen, wenn aus dem Wissen, dass es einen Gott gibt, die Erkenntnis kommt, Herr und mein Gott, hier bin ich. Es ist ein enormer Unterschied, ob einer was von Gott gehört hat oder ob ihm Gott gehört, ob er Gott gehorcht. Es ist ein enormer Unterschied, ob du sagst, ich weiß, dass es einen Gott gibt oder mein Herr und mein Gott. Und wenn du auch dich seit deiner Taufe als Christ nennst, bist du erst dann einer, wenn du Gott ganz bewusst in dein Leben eingelassen hast, wenn du dich ihm ausgeliefert hast. Ich höre immer so die Zahlen, dass es zwischen Ost und West da einen ganz großen Unterschied gäbe. Ich glaube nicht, dass im Osten die Gottlosigkeit größer ist als bei euch im Westen. Aber es gibt den Unterschied, dass bei uns die Gottlosen, vor allem die Jugendliche, ohne Taufschein rumrennen und dass bei euch viele Jugendliche gottlos mit Taufschein rumrennen. Als Mose diesen Satz sagt, Herr, hier bin ich, eröffnet ihm Gott seinen Plan. Das sagt er ihm dann, wo es lang geht. Vers 9. Weil denn das Geschrei der Kinder Israel vor mich gekommen ist und ich dazu ihre Not gesehen habe, wie die Ägypter sie bedrängen, so geh nun hin, ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Kinder Israels, aus Ägypten führst. Gott ruft immer in doppelter Weise. Gott ruft immer zum Glauben und Gott ruft immer in eine bestimmte Aufgabe. In der christlichen Gemeinde gibt es eigentlich keine Christen, die keine Aufgabe haben, um Gott zu dienen. Gott liebt dich so sehr, dass du kommen kannst, wie du bist, aber Gott liebt dich zu sehr, dass er dich nicht lässt, wie du bist. Er will dich verändern. Er will dich gebrauchen, er will dich in seinen Dienst nehmen. Vor 40 Jahren hätte Mose an diesem Moment gesagt, also, ich gratuliere dir, lieber Gott, dass du auf den Richtigen getippt hast. Ich bin der geborene Retter für das Volk Israel. Das hätte er 40 Jahre vorher gesagt. Da war er bereit zu kämpfen. Und auch jetzt hätte er sagen können, es wird ja auch mal Zeit, dass du auf die Idee kommst. Hätte er mich 40 Jahre früher fragen können. Ich war schon vor 40 Jahren bereit. Und genau das sagt er aber jetzt nicht mehr. Denn die 40 Jahre, die sind bei ihm Lehrzeit gewesen. Er war in der Schule Gottes und das nicht umsonst. Er ist nicht mehr der Revoluzzer der letzten Jahre, der sich zutraut, mit roher Gewalt die Freiheit zu erkämpfen. Er ist nicht mehr der überhebliche Politiker, der sich einbildet, die Weltpolitik ohne den Willen Gottes regieren zu können. Er ist 40 Jahre ganz bescheiden und ruhig geworden. Und deshalb trompetet er nicht mehr, ich bin jetzt der Mann, der den Freiheitschor anstimmen kann, sondern er antwortet, wer bin ich denn, dass ich zum Pharao gehe und führe die Kinder Israels aus Ägypten? Wer bin ich denn? Ich bin der Falsche, sagt er. Diese Antwort beweist aber, dass der Mose jetzt der Richtige ist. Nur mit denen, die wissen, dass sie aus eigener Kraft nichts können, kann Gott Großes tun. Deshalb gibt Gott ihnen auf die Frage die kurze Antwort, ich will mit dir sein. Ich will mit dir sein, Mose. Auch wenn du es mit deiner Kraft nicht schaffst, ich gebe dir die Kraft dazu, dass du es schaffst. Ich will mit dir sein. Mehr als diese grundsätzliche Zusage kann man eigentlich von Gott gar nicht erwarten. Aber dem Mose, dem verlangt noch mehr. Denn so fragt er, wer ist denn nun eigentlich Gott? Er will ganz genau wissen, er will den Namen Gottes wissen. Er fragt nach seinem Namen. Die Antwort, die Gott ihm gibt, ist ein Rätsel bis heute geblieben. Gott sagt, ich heiße Jahwe. Früher wurde das fälschlicherweise mit Jehova übersetzt. Das heißt, es kommt aus dem Hebräischen und bedeutet, ich bin, der ich bin. Oder ich werde sein, der ich sein werde. Aber liebe Freunde, Gott hat uns seinen Namen nicht zum Rätseln gegeben. Sondern er hat uns seinen Namen auch nicht gegeben, dass wir darüber reden, sondern er hat uns seinen Namen gegeben, dass wir mit ihm reden. Dass wir ihn anreden, dass wir zu ihm reden, dass wir unser Herz bei ihm ausschütten. Und dass wir ihn bitten, uns seinen Willen zu zeigen. Und da wir im Alten Testament nicht mehr leben, sondern in der Zeit des Neuen Testamentes, also nach Jesus, da brauchen wir ihn auch nicht mehr mit seinem hebräischen Namen anzureden. Denn inzwischen hat Gott uns einen anderen Namen gegeben, in dem Namen Jesus, den von der Bibel sagt, wo die Bibel sagt, in keinem anderen ist das Heil, ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen gerettet werden. Jesus Christus. Du kannst also zu Jesus reden. Oder weiter sagt die Bibel, und es soll geschehen, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Du brauchst letztendlich in deinem Herzen nur zu sagen, Jesus, hier bin ich. Und dann bist du gerettet, dann bist du auf der richtigen Seite. Ich werde euch heute wieder einladen, wie die letzten Tage, ich werde dich einladen, dass du, wenn du das willst und jemanden brauchst zur Seite, der dir dann später sagen kann, wenn die ersten Zweifel kommen, bin ich denn wirklich Christ, der dir dann fragen kannst, du warst da dabei, der dann sagt, ja, du bist Christ, ich habe da mitgebetet mit dir und ich war Zeuge dabei, dass du einen der Seelsorge-Mitarbeiter aufsuchst. Da lade ich dich ein, so wie es heute früh auch ein junger Mann getan hat hier im Camp. Ich lade dich dazu ein, dass du hier nach vorne kommst, wenn dann der Ronny ein Lied singen wird. Wenn er singen wird, es ist Zeit, lasst uns gehen. Da kannst du hier durch deine Bankreihe dich durchquälen, die Freunde lassen dich raus, du kannst dich hier vorne hinstellen und ich werde dann zu dir kommen. Und ich werde dir dann ein Gebet vorbeten, wo du nachbeten kannst, wo du dein Leben Jesus geben kannst. Ist immer ganz hilfreich, wenn jemand dir beim Beten hilft, denn so wie vieles im Leben muss man auch das Beten, die Beziehung zu Gott erst lernen. Man ist ja auf dem Weg, auf den man sich begibt. Ich will euch das nochmal vorlesen, damit ihr auch wisst, auf was ihr euch einlasst. Herr Jesus Christus, ich brauche dich. Ich habe bisher mein Leben selbst bestimmt. Ich habe gegen dich gesündigt. Bitte vergib mir meine Schuld. Ich gebe dir jetzt mein Leben mit Leib, Seele und Geist. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Übernimm die Herrschaft in meinem Leben und verändere mich so, wie du mich haben willst. So kann das Gebet aussehen. Wisst ihr, als die Afrikaner damals verschleppt wurden nach Amerika und als Sklaven verkauft wurden, da wurden Familien auseinandergerissen und jeder wurde in eine andere Gegend von Amerika verkauft. Und die kleinen Kinder, die wurden von ihren Eltern weggerissen. Und als die kleinen Kinder größer waren, die da verschleppt wurden, als Negersklaven verkauft wurden, und sie wurden gefragt, wann bist du geboren, dann konnten sie niemals ihr Geburtsdatum sagen. Sie konnten nie sagen, wie alt sie sind, weil man es ihnen nie gesagt hat. Sie haben es zu dem Zeitpunkt, wo sie von ihren Eltern getrennt wurden, nicht gewusst. Aber wenn sie gefragt wurden, wann bist du geboren, wie alt bist du, dann sagten sie lachend, das weiß ich nicht, das kann ich nicht sagen, aber ich weiß, dass ich lebe. Und das ist die Frage an dem Abend heute. Weißt du, dass du mit Christus lebst? Wenn du es mit Nein beantworten musst, dann lade ich dich ein. Komm zu Jesus, Jesus wartet auf dich.